Der Mitsubishi Motors Talk. Auf eine kurze Audiofahrt mit
Wolfram Nickel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitsubishi Motors Talk, in dem wir euch jeden Monat mit spannenden Themen rund um das Thema Leben, Lifestyle und natürlich auch dem Automobil versorgen. Und heute wird es sehr kulturell, denn wir tauchen tief ein in die faszinierende Welt des Automobils und seiner Rolle in den verschiedenen Kulturen weltweit. Denn ja, wer kennt das nicht? Wenn man ins Ausland geht und man sagt, man kommt aus Deutschland, das erste Wort, das alle kennen, ist Autobahn. Und alle wissen, ja, wir dürfen schnell fahren. Viele träumen davon, mal nach Deutschland zu kommen, um da endlich mal so richtig Gas zu geben. Merkt man dann auch manchmal, wenn man selber auf der Autobahn ist, dass da der eine oder andere dann mit hochrotem Kopf links auf der Spur ist und halt das erste Mal mit seinem Mietwagen endlich Gas geben kann. Und so wie wir in Deutschland eben die Kultur des schnellen Automobils pflegen, hat man ja auch zu anderen Ländern, naja, nicht gewisse Vorurteile, sondern einfach Verknüpfungen. Amerika, da denken wir natürlich immer an den Kult der 50er Jahre, große, breite Straßenkreuzer, Japan, die Fahrzeuge, die sehr robust sind, zuverlässig sind und so weiter und so fort. Und genau da wollen wir heute noch tiefer einsteigen. Und ich habe heute einen ganz spannenden Gesprächspartner, Wolfram Nickel, Autor unter anderem, viele Bücher rausgebracht, kommen wir gleich noch zu, und ein Mann, der sich, ich glaube, man kann sagen, sein Leben lang schon mit dem Automobil und seinen Kulturen beschäftigt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass genau wir beide heute miteinander sprechen dürfen.
Hallo Frau Vermaas, ich freue mich auch sehr über die Einladung zu diesem Gespräch, über so ein spannendes Thema. Für alle, die mich noch nicht so richtig einordnen können, ich habe vor 30 Jahren den Verlag Autodrom übernommen und in dem gibt es seit 1950 schon eine Katalogreihe mit den Autos der Weltproduktion. Und außerdem berichten wir jede Woche in vielen Print- und Online-Medien darüber, welche Bedeutung oder auch welchen Kultstatus Autos aus so unterschiedlichen Ländern wie Amerika, Schweden, Japan oder Italien haben. Wir haben auch in 3 Auflagen bereits ein Buch über Mitsubishi Motors herausgegeben. Und das erklärt auch sehr schön, welchen unterschiedlichen Anforderungen und Wünschen die diversen Mitsubishi-Modelle in Japan, Amerika und Europa gerecht werden müssen. Das Thema andere Länder, andere Autos, das begeistert einfach, finde ich.
Ja, jetzt in meinem Kopf tobt es schon, denn ich habe jetzt schon so viele Fragen. Also das könnte heute ein bisschen längerer Podcast werden, einfach weil das Thema so groß ist. Und ja, wenn man über die Welt spricht, hat man eben so viel Diversität. Fangen wir nochmal an. Wie stark ist die Wahrnehmung eines Automobils ja von der Kultur auch der Kunden abhängig? Wo fangen wir denn da an bei so einem großen Thema?
Das ist wirklich eine spannende Frage, also und komplex. Ich denke, da muss man zuerst einmal feststellen, dass ein Phänomen weltweit gleich ist. Das Auto fasziniert wie kein anderes Massenprodukt. Ich denke, es ist Sehnsuchts- und Kultobjekt, aber es ist auch immer Auslöser von kritischen Diskussionen. Für die meisten Menschen ist das Auto wahrscheinlich vor allem nützliches Fortbewegungsmittel. Aber es kann eben auch Ausdruck eines individuellen Lebensgefühls sein und durchaus auch nationale Identität spiegeln. Und genau das sind dann auch die Stärken von Autos im Exportgeschäft etwa. Italienische Autos werden wegen emotionalen Designs gekauft. Und schwedische Autos werden wegen ihrer Sicherheitstechnik geschätzt. Und da gab es zum Beispiel einen Slogan, Sicherheit aus Schwedenstahl, der eine Marke hierzulande erst richtig bekannt gemacht hat, denke ich. Oder japanische Autos, wie die Mitsubishi-Modelle, die werden ja auch oder vor allem wegen ihrer Zuverlässigkeit gekauft. Und Japan ist ja eigentlich seit jeher so eine Null-Fehler-Toleranz, ein strenges Qualitätsmanagement, was dort eigentlich auch entdeckt wurde. Das verhindert schon Fehler am Fließband und das hat sich dann auch auf Exportmärkten wie Deutschland, Europa und Amerika herumgesprochen. Und dann haben wir die US-Modelle, die in Europa funktionieren. Die kommen entweder aus der Muscle-Ecke oder es sind Pickups. Und dann gibt es da noch die Offroader, Geländewagen und dann natürlich auch noch Elektromarken, die zeigen, wie vielfältig das in den USA der Markt aufgestellt ist. Zum Beispiel eine Marke, die ja nicht wegen ihrer US-Herkunft gekauft wird, eine Elektromarke, die ist eher Zukunft, sondern weil sie technologierevolutionär war, als erst ein dichtes Ladenetz aufbaute und natürlich, weil ihr Gründer Kultstatus genießt. Und die deutschen Autos darf man auch nicht vergessen, die stehen immer noch heute für technologischen Vorsprung und Premium-Prestige, aber vor allem auch für Tradition. Und genau das kann ein Problem werden, wie wir gerade erleben. Aus Deutschland kommen ja die Motorenkonstrukteure Nikolaus Otto und Rudolf Diesel. Und das ist ein Fund, mit dem Autobauer jetzt im Elektrozeitalter ja nicht mehr punkten können. Und gerade haben wir es gemerkt, in China spüren sie es ganz speziell, im weltweit größten Markt. Dennoch muss man natürlich sagen, in Deutschland wurde 1886 das Patentauto erfunden. Kein Wunder also, dass das Auto bis heute Bestandteil der deutschen Identität geblieben ist. Und dann das Thema Autobahn, was Sie auch schon angesprochen haben. Die Autobahn kommt ja nicht aus Deutschland, aber hierzulande entstand das erste wirklich sehr dichte Netz an Schnellstraßen. Autobahn getestet gilt deshalb doch bis heute international als Prädikat eines vollgasfesten und damit robusten oder sicheren Autos. Dazu haben wir auch ein Mitsubishi-Beispiel. Vielleicht nehmen wir einfach mal den 3000 GT. Dieser Supersportwagen verkaufte sich in den 1990er Jahren in den USA eigentlich vor allem deshalb gut, weil er auf deutschen Autobahnen auch unterwegs war. Und nicht zuletzt Fußballkaiser Franz Beckenbauer als Markenbotschafter der Japaner im 3000 GT unterwegs war.
Und wir haben ja eine Rennstrecke, die kennt die Welt, der liebe Nürburgring. Und ganz viele Marken brüsten sich ja auch damit Nürburgring getestet. Also das ist dann immer noch so das Tüpfelchen auf dem I. Wir sind schnell. Es gibt ja auch so die schnellste Limousine der Welt, war auf dem Nürburgring. Ist das heute auch noch wichtig oder auch im Ausland, dass man sich so ein Siegel noch mit dranhängt, wenn das Auto eh schon so toll ist?
Absolut. Das ist ganz wichtig. Nicht ohne Grund haben ja gerade asiatische Hersteller, aber auch nordamerikanische Entwicklungstestzentren im Umfeld vom Nürburgring. Also das ist ganz wichtig. Die Koreaner sind ganz versessen geradezu auf den Nürburgring, aber auch die Japaner. Da gibt es mehrere Firmenchefs, die eigens immer an den Nürburgring reisen, um neue Autos abzunehmen und kennenzulernen. Und nirgendwo sonst ist die Beanspruchung eines Fahrzeugs größer und keine Rennstrecke der Welt hat diesen Nimbus.
Ja, können wir mal ganz kurz ausbrechen aus unserem eigentlichen Thema. Ich habe mich erst neulich wieder damit beschäftigt, weil das nächste 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ansteht. Und gerade in der Eifel und auf den Autobahnen wurde so viel und so schnell getestet, vor fast 100 Jahren mittlerweile, dass man dann irgendwann beschlossen hat, man muss jetzt eine Teststrecke bauen, wo dann die Autos hinverlagert werden. Also damals sollte das noch gar nicht eine Rennstrecke werden, das wurde es dann wirklich für den Motorsport, sondern man wollte einfach etwas bauen, das den deutschen Straßen ähnelt. Der Nürburgring, das wissen die meisten ja, hat Höhen, Tiefen, Wald, diverse Wetterbedingungen über 20 Kilometer, also auch bei einem 24-Stunden-Rennen im Juni kann es da mal schneien an manchen Stellen. Und genau deswegen hat man sich dann diese Stelle Deutschlands ausgesucht, weil man gesagt hat, da kann man wirklich alle Bedingungen testen. Die eigentliche Autobahn ist wieder sicher, weil da wieder jeder so für sich fahren kann. Und ja, fand ich richtig gut, mich damit nochmal zu beschäftigen und zu verstehen, warum man diese Riesenrennstrecke überhaupt gebaut hat.
Ja, da kann ich noch gerade was zu ergänzen zum Thema Autobahn. Eine Besonderheit bei den deutschen Autobahnen ist ja auch die unterschiedliche gefahrene Geschwindigkeit von Fahrzeugen. Nirgendwo in der Welt gibt es das Aufeinandertreffen so von langsamen und schnellen Fahrzeugen. Und das bedeutet, dass Fahrzeuge, die auf deutschen Autobahnen unterwegs sind, besonders gute Bremsanlagen haben müssen. Deswegen haben zum Beispiel schon französische Hersteller in den 1990er Jahren herausfinden wollen, um sich mit deutschen Marken zu messen, was denn erforderlich ist, um auf Autobahnen den gleichen Standard zu erreichen. Oder auch japanische Hersteller, als die ersten Premium-Marken aus Japan kamen, haben deswegen deutsche Autobahnen aufgesucht. Aber ansonsten ist es ganz klar, es gibt keine Rennstrecke der Welt, die diese Anforderungen bietet wie der Nürburgring. Und der ist natürlich das ultimative an Testzentrum.
Wenn man jetzt ins Ausland blickt und dann Käufer deutscher Marken trifft, die stehen halt immer drauf, dass die Autos besonders viel PS haben. Wenn wir jetzt mal nach Deutschland gucken und ein Käufer geht los, wir haben ja wirklich die Möglichkeit, Fahrzeuge aus der ganzen Welt zu kaufen. Jetzt sind wir eben in dem Fall bei Mitsubishi, bei einer asiatischen Marke. Was ist denn den Deutschen wichtig mittlerweile, wenn die sich ein Auto kaufen?
Also den Deutschen ist in erster Linie vom Kaufinteresse ist immer das Design und die Kosten. Das steht ganz oben an. Da ist und natürlich dann bei den Kosten kommen auch die laufenden Unterhaltskosten dazu. Und deshalb ist auch Zuverlässigkeit wichtig. Und das stärkt natürlich Mitsubishi. Garantien sind ja ein Ausweis von Zuverlässigkeit. Nur Marken, die großzügige Garantien geben, da muss man dann schon von ausgehen, dass die Produkte auch zuverlässig sind. Wie ich sagte, ist überhaupt das Image von japanischen Herstellern so, es sind halt zuverlässige Fahrzeuge. Und ansonsten, was Technologien angeht, ist es gewiss so, dass deutsche Autos hier im Land immer noch einen besonderen Stellenwert haben. Es ist ja, Deutschland gilt als weltweit härtester Automarkt, weil nirgendwo sonst so viele Anbieter gleichzeitig aus allen Ländern der Welt vertreten sind. Wer es in Deutschland auf dem Markt schafft, der meint, er hätte es auch weltweit geschafft. Trotzdem ist bis heute eigentlich der Importanteil, er ist immer über Jahrzehnte zwischen 33 und maximal mal 40% geblieben. Also die Deutschen kaufen auch schon gerne deutsch.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen die kulturellen Unterschiede ansieht, also zwischen Europa, in dem Fall jetzt schwer auf Deutschland gemünzt natürlich, und Asien, dann in dem Fall Japan, weil wir eben hier den Mitsubishi Motors Talk haben. Wie ausgeprägt ist denn der Autokult in Asien, wenn man mal über den Teich drüber blickt? Und dann gibt es dort so etwas, das nennt sich K-Cars. Was ist das denn?
Ich glaube, die Unterschiede sind gewaltig zwischen Europa, Deutschland und Asien, Japan, was die Kultur angeht. Das sieht man zum Beispiel aktuell an China-Strategien von deutschen Automobilbauern, die verstärkt Autos bauen wollen, die in China für China entwickelt werden. Also etwa Limousinen und SUV mit langem Radstand. Chinesen lassen sich gerne chauffieren, das ist dort ein Statussymbol. Oder Mitsubishi punktet jetzt aktuell mit Modellen wie dem ASX und dem neuesten Colt, die in Europa für Europa konzipiert wurden. Und das ist übrigens eine Tradition bei Mitsubishi schon, eine Fortsetzung der Strategie, die 2004 mit einem in den Niederlanden bei Netcar gebauten Colt begann, der damals schon im Design deutlich anders war als der japanische Colt. Mehr Eleganz und Dynamik zeigte für den europäischen Geschmack. Oder aber das Colt CCC Cabrio, das kam sogar eigens vom italienischen Star-Karossier Pininfarina und ist für den europäischen Markt gemacht gewesen. In Japan haben mit wenigen Ausnahmen Cabrios nie so die Rolle gespielt wie in Europa. Andererseits haben wir dann die japanischen K-Cars, wie auch Mitsubishi Minicar, Topo oder Ika, die in Europa kein Interesse finden, weil diese Fahrzeugklasse hier eben nicht so geschätzt wird in Japan, zu klein als hier angesehen wird und keine Vorteile hat. Und da sind wir dann auch schon bei dem Thema K-Car, was Sie sagten. Diese ganz besondere japanische Spezialität muss man zunächst vielleicht einmal feststellen, dass mehr als jeder dritte neue Pkw, der in Japan verkauft wird, ein K-Car oder Leichtfahrzeug ist. Und wenn man sich dann die Frage stellt, warum die so beliebt sind, dann findet man heraus, dass K-Cars bezahlbar sind in Japan in der Anschaffung, aber auch im Unterhalt. Für K-Cars gibt es vor allem Erleichterungen beim Stellplatznachweis. Und der ist bei einer Autozulassung in Japan seit jeher in vielen Städten notwendig. Kein eigener Parkplatz bedeutet ganz einfach, es gibt keine Autozulassung. Der Händler liefert das Auto gar nicht erst aus. Für die winzigen, heute maximal 3,40 Meter langen K-Cars sind die Parkplatzkosten außerdem niedriger. Und in manchen Gemeinden, da entfallen sie sogar ganz. Und dann haben wir die Maut auf Autobahnen, die in Japan ein Thema ist, die ist für K-Cars geringer. Und auch die Steuerlast ist deutlich geringer, denn es gibt in Japan an drei Stellen Steuern. Da gibt es die niedrigere Steuer beim Autokauf für K-Cars, die niedrigere jährliche Kfz-Steuer und eine geringere Gewichtssteuer, die als dritte Steuer erhoben wird. Tatsächlich ist die Autofahren wohl in Japan so teuer, dass sich viele Menschen nur K-Cars leisten können. Praktischen Vorteil der Kleinen noch, diese ultraschmalen K-Cars, heute dürfen sie maximal 1,48 Meter breit sein, die passen durch engste Gassen. Das ist so wichtig für Handwerker und Lieferdienste. Und noch was Witziges. Diese oft sehr schick dekorierten K-Cars werden gerne von Frauen gefahren. 2/3 der K-Car-Käufer sind im Moment etwa Frauen, während größere Autos, konventionelle, zu 2/3 von Männern gekauft werden. Und die K-Cars sind Kulturgut in Japan, auch insofern traditionelles, weil es gibt sie schon seit über 70 Jahren. Und damals in den 1950er Jahren wollte der japanische Staat den Umstieg vom Moped und Motorrad auf das Auto finanziell erleichtern, was in Deutschland zu der Zeit nicht passierte. Hier musste jeder damals selbst für sein Volksauto aufkommen. Und zu den ersten Erfolgsmodellen der K-Cars gehörte in Japan unter anderem auch der Mitsubishi Minicar, der 1963 eingeführt wurde. Mitsubishi war nie so der Volumenanbieter bei K-Cars, aber sehr innovativ. Ab 1960 gab es auch K-Trucks, das sind kurze, genauso kleine Liefer- und Lastwagen. Und da hat Mitsubishi ab 1966 mit dem Minicab schon Zeichen gesetzt. Und schon vor 15 Jahren kam der Minicab voll elektrisch raus. Und der kleine Mitsubishi i kam ja als etwas verlängerter Mitsubishi Electric Vehicle auch damals nach Deutschland. Das war damals das weltweit erste in echter Großserie gebaute Elektroauto, also auch noch vor dem berühmten amerikanischen Modell, was dann den Elektromarkt verändert hat.
Klingt so, als hätte das Kelker doch auch noch eine Zukunft, gerade in Deutschland, wenn die Städte immer voller werden mit Autos, dann müssen die automatisch irgendwann kleiner werden, damit jeder Platz hat. Von dem her warten wir mal noch 10 Jahre, was sich da so tut. Ich rechne denen eine hohe Chance zu. Mir fällt bei Japan gerade noch so zum Thema Kultur ein. Haben bestimmt auch schon viele gesehen. Es gibt ja Fahrzeuginhaber, die nur mit Handschuhen, also mit weißen Handschuhen ihre Fahrzeuge bewegen, weil sie nicht wollen, dass die Fahrzeuge gebraucht aussehen. Und viele haben auch so eine Art Häkeldecke, die sie dann über die Sitze legen. Das gehört dort irgendwie auch mit dazu, um die Sitze zu schonen. Und deswegen gibt es ja auch viele, die, wenn sie ein Auto kaufen, einen Gebrauchtwagen, der noch richtig neu aussehen soll, sich dann in Japan einen Gebrauchten kaufen und den nach Deutschland zum Beispiel bringen, weil dann die Häkeldeckchen das Auto so toll erhalten haben.
Ja, und da kann man sagen, das ist eben auch wirklich japanische Kultur. Die Japaner mögen eigentlich keine gebrauchten Sachen. Die gelten als unrein oder schmutzig. Und deshalb werden die Gebrauchtwagen oft schon sehr jung exportiert in andere Rechtslenkermärkte oder aber in vor allem aufstrebende asiatische Länder. Aber es gibt eben jetzt ja auch eine große JDM-Kultur in Deutschland und in Europa überhaupt. Also japanische Autos sind was Besonderes und als Gebrauchtwagen, die man sonst hier nicht sieht, kauft man sich hier sehr gerne. Und vielleicht sollte man auch noch ergänzen, dass Japan eigentlich ein Markt ist, in dem die Importfahrzeuge immer einen relativ geringen Anteil hatten. Dafür gibt es eine unglaubliche Vielzahl an Autos in Japan, die hier nie in Deutschland oder in Europa, in anderen Teilen der Welt angeboten wurden, also die nur in Japan verkauft wurden. Das ist schon ein Wahnsinn. Da gibt es Hersteller, die bieten im Export vielleicht 15, 20 Modellreihen an und die haben über 100 Modellreihen, die es in Japan gibt. Nur in Japan, das ist schon spannend.
Zu Japan fällt mir auch gerade noch der goldene Führerschein ein. Die haben nicht so ein Punktesystem wie bei uns und dann muss man wieder in Flensburg anrufen, fragen, hat man denn jetzt noch die Punkte oder sind sie endlich verfallen? Nein, dort, wenn man 5 Jahre straffrei gefahren ist, bekommt man einen goldenen Führerschein. Hätte ich auch schon ein paar Mal gehabt, hätte ihn auch schon ein paar Mal wieder abgeben müssen. Wie sieht das denn aus? Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Also es ist eigentlich eine ganz tolle Idee und wäre eigentlich auch fantastisch für die Verkehrssicherheit hierzulande. Aber würde in Deutschland gewiss nicht funktionieren. Der goldene Führerschein, der passt einfach perfekt zur japanischen Gesellschaft und dem in Japan geltenden Wertesystem. Japaner wollen in Harmonie mit der Natur und ihren Mitmenschen leben. Für Japaner ist das Verstehen anderer wichtig, die Empathie und der Respekt gegenüber den Mitmenschen. Ihr Sinn für Charme ist groß und so brechen sie Japaner nach Möglichkeit auch keine Regeln, sondern sie handeln gesetzeskonform. Und das ist in der deutschen Werteordnung doch ganz anders. In Deutschland leben die Menschen so, da würde ein goldener Führerschein keinen Effekt haben. Hier empfinden ja viele Verkehrssünder keinerlei Scham, sondern sie installieren sogar verbotene Radarwarner oder empfehlen manchmal sogar im Freundeskreis, dass Falschparken oder so ein gelegentliches Knöllchen Bußgeld billiger sein kann, als regelkonform Parkgebühren zu bezahlen. Das wäre in Japan undenkbar.
Ja, da kann ich hier in Berlin ein Lied von singen. Ich habe eine Werkstatt in Berlin mit einem Schiebetor und da steht dran, bitte Tag und Nacht frei halten. Und wie oft bin ich schon zur Werkstatt gekommen und es wurde einfach das Tor zugeparkt. Obwohl wir eine Riesenstraße haben mit ganz, ganz vielen Parkplätzen, aber es gibt halt so Menschen, denen ist alles egal. Also da kann Rück noch ein bisschen japanischer Kult hier rüberwachsen. Hätte ich überhaupt kein Problem mit, wenn der wieder bei ein paar Leuten ankommt. Jetzt nochmal zurück zum Automobil, zur Automobilkultur. Welche Unterschiede kann man denn hier innerhalb von Europa beobachten?
Auch in Europa gibt es große Unterschiede. In manchen südosteuropäischen Ländern besonders, da gibt es eine deutlich geringere Kontrolldichte. Und deshalb werden Verkehrsregeln eher als Empfehlung betrachtet. Oder in Ländern mit hoher Kontrolldichte und scharfen Sanktionen, wie zum Beispiel der Schweiz oder auch den Niederlanden oder auch auf französischen Autobahnen, da wird relativ regelkonform gefahren. Und Parkbeulen ist auch so ein Thema. In Frankreich etwa, speziell in Paris, werden da nicht so schwer genommen wie in Deutschland, weil das Auto in Frankreich immer noch eher ein Gebrauchsgegenstand ist. Und das gilt in gewisser Hinsicht auch für Spanien oder Griechenland oder für Südosteuropa. Und da kann man auch sagen, das hat auch Einflüsse auf die Vermarktung. Zum Beispiel das Thema Parkschäden, was ich gerade ansprach, das sorgte dafür, dass französische und italienische Hersteller schon in den 70er Jahren Kunststoffprallflächen, einige französische Modelle oder auch italienische Modelle montierten, die es in anderen Ländern noch gar nicht gab. Oder nehmen wir das Thema Autowaschen. So ein deutsches Kulturgut kann man auch sagen. Früher am Wochenende die Familie in den 60er, noch 70er Jahren das Auto gemeinsam gewaschen hat. Und bis heute ist in Deutschland das Auto, ein sauberes Auto, wichtiger als in Frankreich oder Südeuropa. Und das zeigte sich dann sogar in Lackfarben. Als nämlich diese silbergrauen Metallic-Lacke sich in den 90er Jahren durchsetzten, haben dann Marktforschungen ergeben, die sind auch so beliebt, weil man darauf Staub oder Schmutz weniger gut erkennt. Und deswegen auch in Deutschland eben speziell so beliebt. Auch ein Unterschied in der Nachfrage nach stark motorisierten Autos. Die verkaufen sich besonders gut in Deutschland, Thema Autobahn. Aber es gibt auch einige Länder mit strengen Tempolimits wie Großbritannien oder Schweden. Auch da werden interessanterweise gerne stark motorisierte Autos gekauft. Andererseits sind die Nordeuropäer aber besonders sicherheitsbewusst, fahren vorausschauend und bevorzugt in besonders sicheren landeseigenen Fabrikaten Marken, die dann auch als erste Sicherheitsgurte oder Kindersitze einführten. Und in Schweden gab es auch sehr früh regelmäßige staatliche Kontrollen des technischen Zustands, also so eine Art TÜV. Und Osteuropa hat dagegen noch immer die höchsten Unfallzahlen. Das liegt dann wohl eher am Fahrstil, wie man meint, und am Zustand der Autos, aber auch an Teils der Straßen. Gleichzeitig muss man auch sehen, dass in Osteuropa der größte Gebrauchtwagenmarkt ist, auf dem dann noch viele aufgebrauchte Autos aus westlichen Ländern landen. Das ist schon alles sehr unterschiedlich.
Ja, Afrika hat ja früher viele Gebrauchte aus Deutschland geholt. Die Tore sind mittlerweile auch zu, weil man die Vermüllung des eigenen Landes verhindern möchte. Also früher ist man ja in Marokko gerne mal in einem alten Taxi gesessen, das hier irgendwann ausrangiert wurde und dort immer noch mit 500.000 Kilometern auf der Uhr lustig weitergefahren ist und auch 1 Million Kilometer. Mittlerweile hat sich da ein bisschen was gewandelt. Nochmal kurz zurück zu den Marketingstrategien beziehungsweise dann auch vielleicht der Werbung, die dann wieder an verschiedene Botschaften anknüpft für die Kulturen, oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Die Werbung, ja, oftmals sind es ja gesetzliche Vorgaben, die Angaben erfordern. So war in den USA immer schon vergleichende Werbung erlaubt. Und deshalb gibt es dort besonders freche und witzige Werbespots. So etwa wird ein Familienkombi mit einem Ferrari verglichen wird. Oder Hunde sind ja angeblich der beste Freund des Menschen. Und für die Amerikaner scheint das ganz besonders zu gelten. Wir haben zum Beispiel japanische Marken in den USA seit jeher hervorgehoben, wie sehr Hunde SUV lieben. Und in der westlichen Werbung, die ist eher auf Individualismus konzentriert und betont das Ich und persönliche Leistungen. Und dagegen legt das japanische Marketing mehr Wert auf Harmonie, Gemeinschaft und Verbundenheit. Und deshalb zeigt japanische Autowerbung auch gerne Szenen aus dem Familienleben oder aus Freundeskreisen, um die Freude und die Gemeinschaft zu betonen, die dann mit gemeinsamen Erlebnissen im Auto einhergeht. Und dann gibt es in Frankreich etwa Regeln wie, da muss in der Autowerbung neben dem Autokauf auch zum Klimaschutz angeregt werden. Selbst sollen dann so Slogans wie für den täglichen Gebrauch öffentliche Verkehrsmittel nutzen in der Werbung drin enthalten sein.
Also Klima ist ja auch ein ganz großer Punkt, ne? Umweltaspekte. Da hat ja auch jede Kultur eine eigene Sensibilität, wenn es um den aktuellen Technologiewandel geht.
Ja, also auch da zeigt sich die Welt vielfältig und divers. In Japan gibt traditionell der Staat Regeln vor, welche Technologien besonders Zukunftspotenzial haben. Dazu gehört aber gleichzeitig auch eine Technologieoffenheit. So werden Technologien mit vermeintlichem Zukunftspotenzial seit jeher in Japan begrüßt. Da gab es zum Beispiel einen japanischen Hersteller, der durfte nur überleben, weil er in Deutschland eine Wankelmotorlizenz erwarb. Und weil dieser Motor damals als zukunftsführend galt. Dann seit 50 Jahren arbeiten Japaner schon am Hybridantrieb, verschiedene Hersteller übrigens. 1997 ging er dann in Japan in Serie und Mitsubishi hat mit dem Outlander den Durchbruch beim Plug-in-Hybriden gebracht. Wasserstoff ist schon seit der Jahrtausendwende bei allen japanischen Herstellern ein Thema. Die E-Mobilität brachte dann Mitsubishi als erster in Großserie. Und auch bei den klimaneutralen E-Fuels sind ja Japaner Vorreiter, die diese auch aus Algen und aus allen möglichen Stoffen hervorbringen. Die japanische Gesellschaft will in Harmonie mit der Natur leben und das zeigt sich darin. Und wenn dann der Staat auch noch Förderprogramme auflegt, dann passt das perfekt zusammen. In den USA gibt es große Unterschiede zwischen dem Küsten- und dem Binnenland. In Kalifornien gab es Ende der 60er die ersten Abgasvorschriften. Der Smog in L.A. führte dazu. Und Mitte der 70er gab es dann dort in Kalifornien die weltweit ersten Autos mit geregeltem Abgaskatalysator. Und auch kleine, effiziente japanische und europäische Importautos sind dort bis heute sehr gefragt. Und dazu zählen seit 1970 eben auch Mitsubishi-Modelle, die da sehr großen Erfolg zielen. Gleichzeitig ist natürlich Kalifornien auch die Heimat von Elektropionieren. Man sieht also sehr vielfältig das in den USA auch, wo im mittleren Westen dagegen die großvolumigen, die klassischen, die Straßenkreuzer, aber vor allem die Pickups dominieren. Ist also sehr vielfältig in den USA. In Europa kann man ein starkes Nord-Süd-Gefälle beobachten. In Nordeuropa sind die Menschen besonders offen für umweltfreundliche Autos. Das hängt kulturell damit zusammen, dass sich die Menschen dort besonders viel draußen in der Natur aufhalten. Umweltschutz ist da seit jeher gesellschaftlich besonders wichtig. Und der besonders in Schweden bis heute präsente Folksheim-Gedanke will, dass es allen Menschen in einer gesunden Umwelt gut geht. Mehr Zurückhaltung findet man da vielleicht dann in Süd- und Südosteuropa. Diese Länder waren schon in den 80er Jahren langsam bei der Einführung des Katalysators und haben heute einen Rückstand bei der Elektrifizierung, wenn es um den Aufbau einer Ladeinfrastruktur geht. Das kann dann geändert werden, wenn es gesetzliche Zwänge wie Umweltzonen etwa gibt, was man merkt. Die deutsche Autoindustrie hat ihr global starkes Image eben dem Verbrennungsmotor zu verdanken. Aber die Deutschen sind auch naturverbunden und umweltbewusst. Das hat man auch in den 80er Jahren schon gemerkt, als es Stichwort Waldsterben darum ging, Natur etwas Gutes zu tun. Und deshalb ist Deutschland Vorreiter bei der Katalysatoreinführung gewesen. Und auch die neuen Technologien wie E-Autos werden hier vorausgesetzt. Sie sind bezahlbar, werden sie angenommen. Aber es ist vorausgesetzt, sie sind bezahlbar und es gibt Förderung und Ladeinfrastruktur. Null Emissionen sind überall das Ziel. Aber ich glaube, die Japaner halten sich im Moment die meisten Wege offen, um das zu erreichen.
Wie geht denn ein Automobilunternehmen damit um, dass man so viele lokale, kulturelle Unterschiede hat, aber dennoch ja eigentlich global agieren muss und vielleicht nicht jetzt spezifisch für jedes Land eigene Autos bauen kann?
Ja, da sprechen Sie ein Thema an, das die Branche seit mindestens 60 Jahren bewegt. Damals kam der Gedanke des Weltautos auf, ein Fahrzeugkonzept für alle Märkte. Ein Auto für die ganze Welt, das geht nicht. Die Kulturen sind tatsächlich zu unterschiedlich. Also nehmen die Hersteller regionale Anpassungen vor. Das können manchmal einfach nur andere Lackfarben sein, etwa Champagnertöne für Nordamerika und Skandinavien, weiße Farben für Asien. Aber auch spezielle Karosserievarianten gibt es. So sind Kombis und Fünftürer in Europa beliebt, aber in asiatischen Ländern oder auch in Nordamerika ist das Stufenheck Favorit. Und lange Radstände werden in Asien in verschiedenen Ländern gefragt. Also werden die Modelle, gibt es ein Grundmodell und die Karosserievarianten werden je nach Land produziert. Und das hat man, man ist also manchmal auch weggegangen von der Idee des Weltautos, sondern baut das Auto vor Ort für den Markt. Und das haben wir ja gerade aktuell bei Mitsubishi, wo man sich entschieden hat, in der Allianz mit Renault den Colt und den ASX speziell für Europa zu produzieren und hier die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Auf der Antriebsseite werden Motoren ebenfalls für die unterschiedlichsten Wünsche und gesetzlichen Anforderungen gebaut. Diesel waren immer eine europäische Spezialität. Also gab es auch viele japanische Autos mit Dieselmotoren speziell für den europäischen Markt. Heute sind es dann die Elektroautos, die je nach Markt auch mit Verbrennern ausgestattet werden. Das heißt also, es gibt Elektroautos, die so entwickelt wurden, aber dann nachträglich auch mit Verbrennern ausgestattet werden, um bezahlbar zu sein und um zu punkten, je nach Markt, wie es halt so drauf hinausläuft.
Wir haben bei unserem Mitsubishi Motors Talk eine Rubrik, die heißt aus dem Handschuhfach beziehungsweise auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wenn Sie sich so viel mit verschiedenen Kulturen, mit den Automobilbranchen dieser Welt beschäftigen, gab es denn da auch schon mal in irgendeiner Marketingstrategie kulturelle Missverständnisse, dass da irgendwie der Schuss auch mal nach hinten losgegangen ist?
Ja, da gab es gewiss einiges. Also wenn wir da an Mitsubishi denken, da fällt einem sofort ein, wie ein Missverständnis erfolgreich vermieden wurde. Der legendäre Pajero heißt ja auf Spanisch so sinngemäß Wichser und deshalb hat dem Mitsubishi den Geländewagen dann in Spanien als Montero verkauft, zu Deutsch etwa Jäger. Oder ein anderes Beispiel ist, gab es einen amerikanischen Hersteller, der hat ein Modell namens Pinto in Brasilien eingeführt. Und da dachte offenbar niemand drüber nach, dass Pinto in Brasilien so etwas wie kleiner Pimmel oder Penis heißt. Fiat, oder also ein italienischer Hersteller, ist in den 70ern sehr erfolgreich in Finnland gewesen. Dass aber ein Uno für Finnen nicht die italienische Nummer 1 ist, sondern Uno Trottel heißt, hat man dann übersehen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen.
Haben Sie denn irgendeine Region auf der Welt, von der Sie behaupten würden, die sind am autoverrücktesten oder da gibt es die meisten Autoliebhaber?
Ja, also verrückte Autoliebhaber gibt es oft dort, wo man sie überhaupt nicht erwartet. Absolut nicht. Etwa in Schweden. Dort ist bei genauem Hinsehen eine unglaublich aktive Fanszene aus allen Altersschichten. Und es gibt die wahrscheinlich weltweit größten Treffen von Fans amerikanischer Straßenkreuzer. Wer hätte das gedacht, dass in dem Land der schwedischen Marken so etwas möglich ist? Das Cruising mit US-Modellen ist vor allem in Kleinstädten und fast überall auf dem Land angesagt. Und dann haben wir aber das eigentliche Kultfahrzeug der schwedischen Landjugend. Das sind die EPA-Traktoren, auch A-Traktoren genannt. Dabei handelt es sich dann nicht um klassische Traktoren fürs Feld, sondern um umgebaute Pkw, die schon 15-Jährige fahren dürfen. Da sind auch Mitsubishi Pickups dabei, amerikanische Straßenkreuzer, aber auch deutsche Premium-Modelle. Hintere Sitzbank raus, Kofferraum versiegelt, auf 30 Kilometer abgeriegelt, Tafel am Heck als A-Traktorausweis und schon geht es los. Für die Jugendlichen sind diese EPA-Fahrzeuge nicht nur Transportmittel, sondern auch perfekt fürs optische Tuning. Dann treffen die sich an Tankstellen und auf Supermarktparkplätzen. Es gibt sogar eigene Radiosender dafür und die feiern ab. Und gleichzeitig werden sie aber auch von der Polizei kritisch beobachtet. Und natürlich reizt es, diese Tempoabregelung mit elektronischen Tricks rauszunehmen. Das schon, jede Gegend der Welt hat so ihre Reize und ihre Szenen. Das ist schon unglaublich.
Ja, ich bin im Winter gerne mal in Lappland. Da sieht man von den Fahrzeugen ganz viele. Vor allem, das sind immer die, die abends noch hin und her fahren, weil man da halt ja nicht so viele Clubs hat oder Bars, wo man sich so trifft, sondern da sitzt man halt dann gemeinsam im Auto und fährt mal so ein bisschen durch die Gegend. Die haben hinten am Heck so die klassischen Warndreiecke, fällt natürlich sofort auf. Gibt es denn auch ein Auto, das vielleicht in irgendeinem Land einen Kultstatus hat und man ahnt das gar nicht oder man kennt dieses Auto gar nicht bei uns jetzt hier in Deutschland?
Ja, da ist, wisst, wo wir schon drüber gesprochen haben, das sind die K-Cars. Da denken wir auch an Mitsubishi Motors. In Japan sind diese Mini-Flitzer ja die meistverkauften Autos und werden oft auch liebevoll individualisiert. Luxuriöse und schrille Features beinhalten die teilweise unglaubliche Luxusausstattung. Das im kleinsten Format. Und diese Fahrzeuge, die kennt man ja außerhalb Japans tatsächlich kaum, nur wer sich dort mit der Kultur beschäftigt. Aber es gibt auch so Sachen wie, wenn wir mal auf Italien schauen, nehmen wir mal die osteuropäischen Länder. Da gibt es ja viele Modelle, die für Generationen von Menschen das erste bezahlbare Auto waren und deswegen Kultstatus gewonnen haben und andernorts aber in anderen Ländern gar nicht bekannt sind. Das sind so russische Marken, polnische, jugoslawische aus dem früheren Jugoslawien. Das ist schon spannend. Oder auch ein bisschen die Buggy- und Strandfahrzeugbewegung aus den USA. Die ist vielleicht einem kleinen Kreis bekannt, so wie die Hot Rods. Wer sich damit beschäftigt, aber außerhalb der USA ansonsten nicht verbreitet, hat kaum Anklang gefunden und auch in Europa eigentlich nicht so Liebhaber geworden. Oder nehmen wir das Nationalsymbol auf den Philippinen, die farbenfrohen Jeepney-Taxis, die Kleinbusse, die sind ja auch außerhalb der Philippinen und außerhalb ja von Urlaubsreisenden, die sie dort getroffen haben, wenig bekannt. Übrigens auch Roadster und Spider sind ja nur auf sehr wenigen Märkten populär. Und deswegen manchmal in anderen Ländern gar nicht so bekannt.
Jetzt noch zum Schluss. Was bedeutet denn das Auto für Sie? Und gibt es irgendeine Geschichte aus dem Berufsleben, die vielleicht noch nie erzählt wurde oder die in enger Verbindung mit dem Automobil erzählt werden kann?
Also ich kann zunächst mal sagen, ich fahre total gerne Auto. Autos bedeuten für mich immer schon ein Stück individuelle Freiheit. Mit ihnen kann ich reisen, wann und wohin ich will, ohne dass ich auf irgendeinen Fahrplan achten muss. Dann natürlich schätze ich auch das Auto als Rückzugsraum. Nur hier wähle ich aus, wer mit mir im Auto sitzt. Und persönlich liebe ich übrigens am meisten Cabrios, weil da habe ich den weiten Himmel im Blickfeld. Ja, nie erzählt, das ist auch eine absolut gute Frage. Was ich also unbedingt nochmal erzählen will, ist eigentlich eine tolle Erfahrung. Das Auto hat Zukunft, auch wenn man immer wieder liest, dass sich junge Leute nicht für Autos interessieren. Klar gibt es da einen Unterschied zwischen Großstadt und dem ländlichen Raum. Aber wer einmal erlebt hat, wie begeistert viele junge Leute, auch Kinder mit ihren Eltern, Automobilmuseen, Events besuchen, der weiß, dass das Auto immer noch so ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist. Das zeigen die Mitsubishi-Club-Treffen, das zeigen Oldtimer-Festivals oder auch sogar die Open Spaces der IAA Mobility München und die vielen Markentempel-Museen. Das sind Millionen Menschen, Junge und Alte, die dorthin kommen, die genießen automobile Momente und beschäftigen sich mit dem Auto als Teil unseres Alltags. Das finde ich ist eine positive Story, die würde ich sehr gerne irgendwann mal erzählen, gerade als Gegengewicht zur allgegenwärtigen Kritik am Auto, die wir erleben.
Finde ich ein super Ende von unserer heutigen Folge und auch ich glaube an das Automobil. Ich glaube auch, dass es nicht aussterben wird. Im Gegenteil, es bedeutet nach wie vor viel Freiheit, auf den diversesten Ebenen im Leben. Und von dem her kann ich dann nur sagen, Chapeau, genau so ist es. Und ich hoffe, wir sehen uns alle bald mal bei einem Autotreffen, auf einer Automesse, irgendwo da draußen im Leben oder eben auch mal an der Tankstelle, an der E-Ladesäule, wie auch immer. Sprecht mich an, wenn ihr mich irgendwo seht. Danke an alle, die heute wieder diese Folge angehört haben. Und vielen lieben Dank, Wolfram Nickel. Es war so spannend. Auch dieser Podcast könnte wieder mal doppelt so lange sein. Wenn es noch weitere Fragen hat, wenn es Themeninput hat, immer schön rein in die Comments schreiben oder auch einfach mal Wolfram Nickel googeln und da findet man dann ganz viele Bücher, tolle Artikel, ach, so viel. Ich glaube, für alle, die jetzt gerade Fans geworden sind, wie gesagt, einfach mal den Namen googeln und dann weiterlesen. Vielen lieben Dank.
Danke auch Ihnen, Frau van der Maas. War fantastisch, großartig. Dankeschön.